Ja, weil es gut passt, machen wir hier mit der Apostelgeschichte weiter, was wir zuletzt angefangen haben. Ich war ganz begeistert, fand ich, passt das rein. Apostelgeschichte 4, Vers 23 geht es gleich weiter. Und wir hatten ja den Apostel Petrus und Johannes begleitet, wie sie durch die schöne Pforte in den Tempel reingegangen waren, um anzubeten. Woher wir kommen? Von der Anbetung, meine ich. Und Gott führt es so genial, dass sie da einem Gelähmten begegnen, der dann durch Gottes Kraft geheilt wird. So geniale Geschichte. Allerdings löst diese Heilung einen Tumult aus. Und der Petrus, der nutzt diese spontane Versammlung, um von Jesus zu reden, um zu predigen. Und er erzählt, wer Jesus ist und was Jesus für die Menschen getan hat. Und das bringt leider Petrus einigen Ärger ein. Darüber hatten wir letzten Sonntag gesprochen. Weil die religiösen Führer, die fanden das nicht so cool. Die haben ihn dann abgeführt, haben ihn verhört und so weiter. Und ich meine, die hatten ein berechtigtes Interesse zu sehen, was im Tempel abgeht. Auch was da gelehrt wird. Aber ihr Herz dahinter und die Art und Weise, wie sie da mit den Aposteln umgegangen sind, das war nicht so ganz der Hit. Und trotzdem hatten Petrus und Johannes eben die Möglichkeit, ihnen etwas von Jesus, von der Hoffnung, die in ihnen ist, weiterzugeben. Und darüber hinaus ganz vielen Menschen, die da drumherum waren, das weiterzusagen. Und sie haben gesagt, ja, dass es keinen anderen Weg gibt. Keinen anderen Namen, in dem die Menschen gerettet werden können, nur in dem Namen Jesus Christus. Und am Ende, da durften sie dann wieder gehen. Das muss ein ziemlich gutes Gefühl gewesen sein. Nach dem Verhör, brutaler Umgang und so weiter, erstmal freigelassen. Begeisterung. Denn vergessen wir nicht, hier waren ungefähr dieselben Leute, die ein paar Monate vorher Jesus auch verhört hatten. Und bei dem war es nicht so glimpflich ausgegangen. Und ein guter Grund zur Begeisterung, wir dürfen weiterleben und das in Freiheit. Auch waren sie sicher begeistert, oh, ich wollte noch die Verse lesen, Apostelgeschichte 4, 23 und 24, nochmal. Sobald sie wieder frei waren, suchten Petrus und Johannes die anderen Gläubigen und erzählten ihnen, was die obersten Priester und Ältesten gesagt hatten. Als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten. Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt. Sie kommen also zurück und wie in Vers 23 gesagt wird und sind wie gesagt super begeistert, sicher aus mehreren Gründen. Eben weil sie freigelassen worden sind, nicht selbstverständlich, wie gesagt, was mit Jesus vorher passiert war. Auch waren sie sicherlich begeistert, dass sie den Leitern von Jesus weitersagen könnten. Mensch, wie begeistert wäre ich, wenn ich den Leitern unseres Landes etwas von Jesus erzählen dürfte. Hammer. Was für eine geniale Möglichkeit. Und der Petrus, der hat es richtig mutig rausgehauen. Auch ein Grund, begeistert zu sein. Wenn man die Möglichkeit hat, von Jesus zu reden und nicht nur so ein bisschen rumnuschelt von, ja, es könnte so eine höhere Macht geben oder so. Nein, Jesus ist der Weg. Es gibt keinen anderen Weg, gerettet zu werden. Er hatte den Mut, gerade zu stehen, obwohl er wusste, mit den Leuten ist nicht gut Kirschen essen. Also Grund, begeistert zu sein. Und dann gab es noch einen Grund, das hatten wir auch letztes Mal gesehen in Vers 13. Sie erkannten, dass sie mit Jesus waren. Diese religiösen Leiter erkennen, dass sie mit Jesus unterwegs waren. Wie stark ist das, wenn Leute an uns merken, wir reden nicht nur fromm, sondern wir leben tatsächlich mit Jesus. Er lebt und er lebt in uns. Und dann erzählen sie eben von Jesus. Und jetzt kommen die Apostel zu ihren Mitchristen und berichten ihnen. Und es wird nicht genau beschrieben, mit wem. Wir hatten ja an Pfingsten gesehen, waren 3000. 3000 zum Glauben gekommen und jetzt nochmal 2000 dazu. 5000 Mitglieder mindestens hat die Gemeinde in Jerusalem zu der Zeit. Nicht mehr nur die 120, die mit denen es an Pfingsten gestartet hatte. Also vielleicht treffen sie sich mehr so mit ihrem Hauskreis und erzählen denen, wow, was Jesus getan hat. Wörtlich steht hier in Vers 23, alles, was die oberen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und dann beginnen sie sofort, dürft ihr auch gleich, sie beginnen sofort zu beten. Sie beteten. Also die Apostel und ihr Hauskreis, die starten ein Gebetstreffen. Und was die Christen erleben, das bewegt sie zu beten. Was Christen erleben, was sie mit Jesus erleben, das bewegt sie zum Beten. Und wie sieht dann dieses spontane Gebetstreffen aus? Vers 24. Als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten. Ich weiß, Jesus sollte auch in unseren Gedanken sein. Manchmal muss man gar nicht so viel reden, schont man auch seine Stimme dabei. Aber manchmal bringt es nichts, wenn man sich nur seine Gedanken macht. Und leise beten kann auch mal gut sein oder überhaupt Gott in unseren Gedanken anbeten und begegnen. Am besten sollten wir das ja den ganzen Tag tun. Ich denke, das meint Paulus, wenn er in Epheser sagt, betet alle Zeit. Aber gleichzeitig gibt es Zeitpunkte, wo ein lautes Gebet angesagt ist. Und ich weiß, mancher mag diese Aussage gar nicht. Einige Christen kriegen Panik, wenn sie meinen, okay, ich muss jetzt vor irgendwem laut beten. Aber nee, es ist eine gute Chance, eine schöne Möglichkeit. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal sagt man sich so, ja, ich bete einfach nur still in meinem Herzen. Und was ist die Gefahr dabei? Dass man einschläft. Kennt ihr? Ich kenne das. Und wenn es nur ist, dass du in Gedanken einschläfst, einfach nicht mehr so ganz präsent dabei zu sein. Auch deshalb, manchmal Sinn, einfach laut zu beten. Wie gesagt, das leise Gebet hat auch seinen Platz, aber genauso eben auch das laute. Und wenn du laut vor anderen betest und du damit, oder wenn du laut vor anderen betest, das ist eine wunderschöne Sache. Manchmal ist das auch ein geistlicher Durchbruch für dich selbst oder für andere. Und für wen das dem das Bauchschmerzen macht, will ich eine Sache zur Entlastung sagen. Wenn du ein Mensch bist, der sehr nervös ist, laut vor anderen zu beten, dann bitte befreie dich von diesem Gedanken, irgendwie vor anderen was performen zu müssen. Du musst nichts vorführen, nichts performen. Bete einfach zu Gott. Rede einfach mit Gott. Und weißt du, wenn du andere nicht mit deiner Geistlichkeit beeindrucken kannst, herzlichen Glückwunsch. Wenn du mit deiner Geistlichkeit andere nicht beeindrucken kannst, herzlichen Glückwunsch. Denn du solltest niemanden beeindrucken, deswegen fühl dich frei und unabhängig auch davon, was andere über dich denken. Neulich sagte mir ein Mitarbeiter, dass er sich super schwer tut, laut vor einer Gruppe zu beten. Muss gar nicht mal die Gemeinde sein, auch im Hauskreis, Kleingruppe, was auch immer. Und ich habe ihn ermutigt, ey, es ist auch voll okay, ein kurzes Gebet zu sprechen. Jesus erzählt ja mal von einem kurzen Gebet, was er lobt, und ein langes Gebet, was er als Selbstdarstellung entlarvt. Habe ich gesagt, ja, es reicht auch einfach zu beten, Jesus, bitte hilf uns, dich besser kennenzulernen. Punkt, Amen, fertig, das reicht. Und was mich super gefreut hat, als wir das nächste Mal zusammenkamen und zusammen gebetet haben, waren nicht nur zu zweit, auch da hat die Person dann zum ersten Mal in meiner Gegenwart laut gebetet. Und das hat mich so ermutigt und das hat uns so verbunden. Da war etwas von einer Einheit, von einer tiefen Verbindung spürbar, die menschlich gar nicht herstellbar ist. Und unser Thema heute ist Gemeindegebet. Und wenn ich jetzt eine Folie hätte, dann hätte ich da das ein groß geschrieben beim Gemeindegebet, weil diese Einheit, dieses Eins ist so groß. Okay, schauen wir nochmal in Vers 24. Als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten. Nebenbei eins finde ich da interessant. Und ohne hier tiefer in den Urtext oder die Grammatik einzusteigen, was hier im Deutschen steht, steht auch im Griechischen so da, die Stimme in der Einzahl. Stimme im Singular. Das heißt, sie haben nicht alle einzeln gleichzeitig ihr privates Gebet gesprochen, sondern einer betet laut und die anderen gehen alle im Herzen mit. Leute das berührt etwas, was zu einer genialen Dynamik in einem Gebetsleben führen kann, wenn alle wirklich mitgehen, wenn man gemeinsam betet. Und ich weiß nicht, wie viele Gebetstreffen jeder einzelne von euch schon erlebt hat und was für Gebetstreffen. Aber wenn ihr bisher noch nicht so sehr das in eurem Christenleben integriert hattet, dann hoffe ich, das wird sich ändern. Ihr seid motiviert, ihr werdet das noch viel mehr erleben und noch positiver erleben. Und wenn du schon das so erlebt hast, wie das, was ich jetzt sage, dann hoffe ich und gehe ich davon aus, du kannst da voll mitgehen. Ein gutes Gebetstreffen ist eine der genialsten Erfahrungen, die du als Christ machen kannst. Ein gutes Gebetstreffen. Es gibt fast nichts, was dich so ermutigen, was dich so weiterbringen kann. Und ein schlechtes Gebetstreffen? Naja, das ist so eins der unangenehmsten Dinge, die du dir freiwillig aussuchen kannst. Okay, so gibt's verschiedene Aspekte, die ein Gebetstreffen ausmachen, aber eins davon, ein gutes Gebetstreffen, eins davon ist die Einheit, dieses Ein. Und das heißt nicht, eine Person betet und die anderen schlafen. Es heißt nicht, eine Person betet und die anderen überlegen alles, was sie als nächstes beten könnten, sondern alle sind mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele dabei, in Übereinstimmung mit der Person, die gerade betet. Und so habe ich es bei meinem letzten Gebetstreffen uns in der Gemeinde erlebt. Wir hatten zu einem Thema so eine Einheit, oder was ist vorletzt? Egal. Jedenfalls, ich hatte das so empfunden, wir haben eine Einheit zu einem Thema und das hat mich so bewegt, so extrem ermutigt. Und spätestens hier sind wir dann wieder beim Thema unseres Gemeindeurlaubs, Zeit mit Gott, Zeit mit Menschen. Es geht darum, Zeit mit Gott zu verbringen, tiefe Zeit, nicht nur einfach abzusitzen, sondern tief Gott zu begegnen. Und bei einem Gebetstreffen, wo Einheit ist, ein Zusammenstehen, da ist es auch eine ganz intensive Zeit mit Menschen. Du kannst ja mit Menschen dicht gedrängt im Bus sitzen oder stehen, aber du hast keine Zeit mit Menschen. Das ist damit nicht gemeint, sondern diese tiefe Verbundenheit, die man, meine ich, in der Form nur im Gebet, im gemeinsamen Gebet erleben kann. Und wer schenkt diese Einheit, diese Verbundenheit? Gott, durch seinen Geist. Das heißt, es geht beides gleichzeitig. Zeit mit Gott zu verbringen und Zeit mit Menschen. Verbundenheit leben, wirklich tiefe Gemeinschaft. Eine Person betet also für alle. Einer für alle? Ja, genau, das geht auch beim Beten. Alle Herzen sind tief miteinander verbunden mit der Stimme, mit der Person, mit dem Anliegen, was der eine im Gebet vorträgt. Das eine Herz betet, was alle anderen Herzen auch tragen, auf dem Herzen haben. Und so eine Übereinstimmung in einem Gebetstreffen, das macht ein Treffen zu einem Volltreffer. Und wenn es nicht da ist, ist das eins der Elemente eben, die ein Gebetstreffen auch zu einem schlechten Gebetstreffen macht. Aber hier beten sie in Einheit, mit einer Stimme. Da ist kein Streit, keine Konkurrenz. Da ist nicht einer in der Gruppe, der meint, los, lass uns mal für mehr Regen beten und ein anderer, lass uns mal für Trockenheit beten, für Sonnenschein. Sondern sie haben ein Anliegen, ein Herz, eine Seele, in eine Richtung. Dasselbe Ziel vor Augen. Und ich liebe es, wie sie in Vers 24 beten. Sie beten, allmächtiger Gott, Schöpfer des Himmels. Darf ich was sagen, was offensichtlich ist? Ich will ja nicht eure Intelligenz beleidigen. Ich will einfach nur das erwähnen, um es uns bewusst zu machen. Ich brauche das selber immer wieder. Es ist ja nicht so, als müssten wir Gott daran erinnern, dass er Gott ist, dass er der Allmächtige ist, dass er der Schöpfer ist und so weiter. Das weiß er selber. Trotzdem erklären sie hier Gottes Größe. Und das ehrt ihn. Und genauso wichtig ist die Tatsache für uns, dass wir das aussprechen, dass wir es sagen, wer Gott ist. Es ist gut, Gott zu ehren und zu sagen, wie groß er ist, wer er ist. Damit erinnern wir uns ja auch selbst daran, führen uns, unserem Herzen vor Augen, mit wem wir eigentlich reden. Gott, du bist der geniale Gott, Du meinst es gut mit uns. Du bist so groß und du bist die Liebe. Du hast den Himmel und die Erde geschaffen und alles kommt von dir. Du hast alle Macht. Und nebenbei der Hinweis, dieses Wort in Vers 24, was als Herr übersetzt ist, das ist nicht dasselbe griechische Wort wie meistens, wenn von Herr die Rede ist, sondern hierhinter steckt das griechische Wort Despotes. Daher kennen wir das Wort Despot. Im Deutschen ziemlich negativ belegt, aber soweit ich weiß, im Griechischen drückt das einfach aus, das ist ein mächtiger Herrscher. Dem widerspricht keiner. Dessen Macht stellt keiner in Zweifel. Das wohl hier die Betonung. Gott ist allmächtig. Er hat alles unter Kontrolle. 24. Ende. Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meers und von allem, was darin lebt. Und ich meine, auch das ist echt wichtig im Gebet. Auch das kann banal klingen, aber ich kenne das von mir selber. So leicht können wir vergessen beim Beten, mit wem wir eigentlich reden. Ich habe das nicht immer auf dem Schirm. Weiß nicht, wie es euch geht. Ey, ich bete gerade zu dem allmächtigen Gott, zu dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der alle Macht hat. Und ich vergesse das. Oder noch schlimmer. Ich bete zu einem Bild von einem Gott, was ich mir selbst vorgestellt habe, was ich mir selbst geschnitzt habe. Oder was unsere Welt oder unsere Gedankenwelt irgendwie so zusammengebastelt hat. Das ist ein lahmes Gebet. Aber die Jünger hier beten vollmächtig, weil sie ganz genau wissen, mit wem sie reden. Und das baut das Herz auf, das baut den Glauben auf. Ja, das baut den ganzen Menschen auf. Wenn du mit dem Gott redest, der alles unter Kontrolle hat, dem nichts aus den Fugen gerät, nichts aus der Ruhe bringt. Und du weißt, dieses Gebet bedeutet etwas, weil dieser mächtige Gott mein Retter ist, mein Herr, mein Erlöser, mein Freund, mein Vater, zu dem ich eine ganz enge Beziehung habe. Und dann beten sie weiter, Vers 25. Vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist und durch den Mund unseres Vorfahren David, deines Vaters, gesagt, warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmieden sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnten sich auf, die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Genau das ist hier in dieser Stadt geschehen. Denn Herodes Antipas, der Statthalter Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Es ist faszinierend, oder? Mitten im Gebet, während sie diese Einheit vor Gott haben, da sagen sie, vor langer Zeit hast du durch den Mund deines Vorfahren David, deines Dieners, gesagt. Sie erkennen die Worte im Alten Testament, das Zitat aus Psalm 2, was hier gebracht wird. Ja, das hat David aufgeschrieben, aber es sind nicht nur die Worte von David, sondern es sind die Worte von Gott. Sie glauben, das, was Psalm 2 sagt, was die Bibel sagt, das sind Worte, die haben Menschen aufgeschrieben, aber genauso sind es Worte von Gott. Und ich meine, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das hier ist wirklich das Wort Gottes, nicht nur irgendwie ein Geschichtenbuch. Und so beten sie, wie gesagt, ein Zitat aus Psalm 2, sie beten Gottes Wort. Sie beten das Wort Gottes. Ich denke, das können wir auch, da können wir auch viel von lernen für unser Gemeindegebet. Sie haben eine absolut hohe Meinung von der Heiligen Schrift. Und was genau zitieren Sie jetzt aus Psalm 2, Vers 25? Warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmiedeten sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnten sich auf, die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Es ist ein genialer Plan. Es ist ein genialer Plan. Wenn du mal Ermutigung brauchst, dann lies den Psalm 2. Der ist unglaublich cool, du wirst daran erinnert. Gott hat die Kontrolle, egal was ist, egal was sich irgendwelche Herrscher, irgendwelche Mächtigen, irgendwelche Großen ausdenken. Egal wie brutal, wie böse Menschen sind, Gott hat es unter Kontrolle. Das ist das, was die Jünger verstehen. die in einer schwierigen Situation waren und sind. Und das wollen sie in diesem Zusammenhang sich bewusst machen. Gott hat die Kontrolle. Gott ist der König, er ist der Herrscher, er ist der Herr. Und was er tut, das bremst keiner aus. Und genau das haben sie erlebt und das ist die gute Nachricht. Oder als sie die gute Nachricht verbreitet haben. Und lasst uns bewusst machen, die christliche Bewegung ist zu dem Zeitpunkt noch sehr klein und zerbrechlich. Die könnte sehr leicht kaputt gehen, genauso wie durch die Römer oder andere ganz viele religiöse oder sonstige Bewegungen eben mal zertrampelt worden sind. Geschichtsfreaks könnten uns jetzt ja viele Beispiele aufzählen. Aber die Jünger, die sind voll Zuversicht, denn sie wissen, das hier ist Gottes Werk. Gott tut hier was. Und das wird nicht nur Jerusalem durchdringen, das wird nicht nur in Samaria, in Judäa verbreiten, sondern das wird sich auf der ganzen Welt verbreiten. Und jetzt, wir hocken hier im heidnischen Germanien in einem christlichen Freizeitheim im 21. Jahrhundert als christliche Gemeinde. Wie genial, wie das bestätigt Gottes Größe, Gottes Wirken. Ein bemerkenswerter Beweis für Gottes Wirken. Und das ist nicht alles, was sie verstehen. Schaut mal in Vers 28, wenn ihr eure Bibeln am Start habt hier. Sie haben das nicht nur gemacht, was Gottes ewiger Wille und Plan war. Mit anderen Worten, sie hatten die allergrößte Gewissheit, dass ihre Umstände im Licht von Gottes Wort zu sehen sind. Sie hatten die allergrößte Gewissheit, dass ihre Umstände im Licht von Gottes Wort zu sehen sind. Und sie anerkennen, dass selbst menschliche Bosheit nicht außerhalb von Gottes Kontrolle ist. Ja, es war echt gruselig, wie sie da vor Gericht gezogen wurden. Und obwohl sie Angst um ihr Leben hatten, mit Recht, Gott hat die Kontrolle. Lasst uns das verstehen. Es ist leicht zu glauben, Gott hat die Kontrolle, wenn ich gerade aus dem Gefängnis befreit wurde. Aber sie halten daran fest, Gott hat die Kontrolle, wo sie nicht aus dem Gefängnis befreit werden. Wo der Stephanus als erster Märtyrer gesteinigt wird. Oder etwas später als Jakobus als der erste Apostel als Märtyrer stirbt, für den Glauben stirbt. Sie glauben, Gott hat die Kontrolle nicht nur, wenn wir befreit werden, sondern sie glauben es selbst, wenn sie nicht befreit werden, selbst wenn das Worst-Case-Szenario eintritt. Und durch ihren Blick auf Gott und sein Handeln, durch die tiefe Verbindung mit dem auferstandenen Jesus, haben sie Stabilität, haben sie Frieden, selbst in den schlimmsten Situationen, die meisten von ihnen erleben, wie wir von der Geschichtsschreibung wissen. Weil Gott die Kontrolle hat, weil Gott ihnen diesen Frieden gibt, weil sie verstehen, die Feinde können nur das tun, was Gottes Hand ihnen zulässt. Und wenn auch wir das im Herzen haben, wenn wir das im Glauben leben, dann werden wir auch diesen unbeschreiblich großen Frieden haben, egal wo unser Leben hinführt. Und viele von uns kennen Konflikte, viele von uns stecken vielleicht gerade drin. Vielleicht hast du einen Konflikt in deiner Familie, in deiner Ehe, im Geschäft. Oder als Schüler oder Studentin empfindest du, dass dein Lehrer oder dein Professor ziemlich viel von deinem Leben in seiner Hand hat, Macht über dich hat. Dein Leben scheint vielleicht von einem Vorgesetzten irgendwie bestimmt zu werden oder in dessen Hand zu liegen. Aber bitte lass uns ganz neu verstehen, unser Leben liegt in Gottes Hand. Und dass uns nichts erreichen kann, was nicht an Gottes Hand vorbeikommt. Und ich weiß, das zu glauben und zu denken, das wirft neue Fragen auf, die wir oft nicht beantworten können. Aber lasst uns vertrauen und im Vertrauen beten, dass Gott alle Macht hat und gleichzeitig die Liebe in Person ist, dass wir daran festhalten. Gott hat die Macht und er ist gleichzeitig die Liebe in Person, auch in dem, was ich gerade erlebe. Und wenn ich sage, dass Gott alles in der Hand hat, dann empfehle ich damit in keiner Weise eine passive Einstellung, so eine passive Akzeptanz. Ja, das hat halt Gott in der Hand, ich kann ja eh nichts machen. Du musst nicht alles schlucken, nicht alles über dich ergehen lassen. Nein, manche Situation lässt Gott zu und fordert uns heraus, fordert uns auf, auch die bewusst im Glauben anzugehen, aktiv damit umzugehen. Dass wir sagen, ja Gott, du willst, dass ich hier gegen diese Situation ankämpfe. Du willst, dass ich dagegen aufstehe, dass ich das jetzt durchstehe, durchboxe. Aber auch wenn wir hier einen Auftrag haben, dann verstehen wir, Gott hat die Kontrolle. Er sitzt auf dem Thron. Und ich lese es nochmal, Vers 25b und 26. Warum tobten die Völker vor Zorn? Warum schmiedeten sie vergeblich Pläne? Die Könige der Erde lehnten sich auf, die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und sie haben nichts erreicht. Die Jünger wurden befreit und Gott wurde gelobt. Und genauso wie es für die Völker sinnlos war, sich gegen Gott zu stellen, in Psalm 2, genauso hat Gott die Kontrolle auch über dein Leben und über mein Leben. Und wenn wir das wirklich begreifen und ergreifen, dann bringt das einen unbeschreiblichen Frieden in unserem Leben, wie gesagt. Mein Leben liegt in Gottes Hand. Er sieht mich, er liebt mich. Ich bin nicht abhängig von der Gnade irgendeines Menschen. Und selbst die bösesten Pläne von Menschen können das nicht zunichte machen. Sowohl in Ewigkeit als auch in meinem Leben, hier und jetzt. Das haben die Jünger verstanden. Und jetzt nach Vers 28, da sollte man meinen, dass die Jünger tief durchatmen und vielleicht beten, Gott, du hast die Kontrolle. Deshalb lass uns doch jetzt einfach mal eine Zeit der Ruhe haben und hier ein bisschen entspannen. Aber schaut mal in Vers 29, was sie tatsächlich beten. Und ich meine, das ist auch super bemerkenswert. Und nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Wow. Versteht ihr, was sie gerade gesagt haben? Die beten praktisch um noch mehr Ärger. Die bitten Gott um noch mehr Ärger. Denn was hatte sie denn überhaupt erst in Schwierigkeiten gebracht? Ein Mann war dramatisch geheilt worden. Und das war nicht gut angekommen. Gottes Wort war gepredigt worden und dadurch haben sie Ärger gekriegt. Und wofür beten sie? Sie beten um noch mehr Ärger. Nun, Herr, höre ihre Drohung, Herr, und gib uns Mut, wenn wir weiter deine gute Botschaft verkünden. Und sende deine heilende Kraft, genauso wie bei dem Gelähmten an der schönen Pforte. Ja, dieses Gebet, das dreht sich zu 100% um Gottes Sache. Um sein Reich, seine Ehre, nicht um irgendwelche Vorteile für die Jünger selbst. Und in dem Buch von Peter Scacero, was ich eben schon hier vorne hatte, da erzählt er brutal ehrlich von seiner Art, wie er Gemeinde lange gebaut hat. Jahrelang Gemeindebau betrieben und es ging, sagt er, um ihn selbst. Und wenn er wollte, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen, wollte er das nur oder vor allem, damit sie zu seiner Gemeinde kommen, dass er noch mehr Leute hat und noch einflussreicherer Mensch ist. Das ist nicht die Situation der Jünger, wenn sie das beten. Sie wissen, dass sie um Ärger beten. Und wenn wir heute um Heilungen beten und sie tatsächlich passieren, kriegen wir dafür keinen Ärger. Wahrscheinlich. Manche Menschen stellen sich damit gerne ins Rampenlicht durch Heilungen, die Gott tatsächlich oder vermeintlich tut. Und ich muss das erwähnen, weil diese Woche, ich weiß nicht, bei wem von euch in Steinheim noch alles zwei Briefe, zwei Zettel im Briefkasten waren. Ich schätze mal, das wurde großflächig verteilt von einem sogenannten Heiler. Der ist schon viele Jahre tot, aber sein Name wird immer noch groß gehypt und soll angeblich heute immer noch, verspricht, dass unter Heilungen stattfinden, wenn du halt zu den Veranstaltungen gehst. Wie gesagt, obwohl der Typ schon tot ist. Und wenn du dich ein bisschen mit dem beschäftigst, ja, der redet von Jesus, der redet von der Bibel. Aber schaust du noch ein bisschen genauer hin, sein Name wird groß gemacht. Bis heute steht sein Name da groß im Vordergrund und nicht der Name von Jesus. Hier bekommt ein Mensch die eigentliche Ehre und nicht Gott. Und in diesem Menschen wird das Gute gesehen. Und das ist leider kein Einzelfall. Auch im Umkreis Heidenheim-Ulm gibt es noch mehr, aber das nur am Rande. Also das ist ganz anders als das, was die Apostel erbitten, wenn heute jemand damit sich einen Namen machen will. Die wollen sich keinen Namen machen, sondern sie wollen, und sie sagen es nicht nur, dass der Name Jesus groß geschrieben wird. Dass Menschen ihre Hilfe von Jesus erwarten und erleben, nicht von irgendwelchen Menschen, die den Eindruck vermitteln, als wären sie was Besonderes. Und wie gesagt, wir dürfen und wir sollen um Heilung und Wunder beten. Und Gott schenkt auch heute noch geniale Wunder. Wenn Kranke gesund werden, es ist genial. Was haltet ihr davon, wenn Tote wieder lebendig werden? Auch nicht schlecht, oder? Das schenkt Gott heute immer noch. Und zwar zum Beispiel, dass Menschen, die geistlich tot sind, die geistlich kein Leben haben, Jesus kennenlernen und das Leben finden. Ich habe gestern meine Nichte getroffen, die war bei einem großen Einsatz auf Mallorca dabei. Und da konnte sie einige Menschen zu Jesus führen. Und andere aus dem Team, war einer, der hat gesehen, wie jemand was geklaut hat und ist dem hinterhergerannt, hat den geschnappt und ihn dann ins Gespräch verwickelt und hat ihm von Jesus erzählt und von Vergebung. Und irgendwie ist es aus dem rausgeplatzt, ey, ich verdiene null Vergebung. Es kam raus, der ist ein ziemlich großer Drogendealer gewesen, im ziemlich großen Stil. Und der ist auf seine Knie gegangen und unter Tränen für sich beten lassen. Ein anderer, der scheinbar Berufsauftragskiller war, ist dort vor diesen wenigen Wochen zum Glauben an Jesus gekommen. Hat sein Leben radikal verändert, hat sich da im Meer taufen lassen, ein Kreuz tätowieren lassen, wie auch immer. Er will jetzt Missionar werden. Ist das kein Wunder? Es ist so krass, was Gott heute tut. Viele krasse Geschichten. Also beten wir gern für noch mehr solche Wunder und beten wir auch für Heilung. Und ich meine auch, das Heilungsgebet nach Jakobus 5 wird relativ wenig in Anspruch genommen bei uns. Und wir werden gleich in Kleingruppen beten. Und wenn da bei euch ein Anliegen dafür ist in eurer Kleingruppe, dann betet gerne auch für Heilung. Nur, dass wir das verstehen, die Umstände der Jünger, wenn sie hier um Heilung beten, die sind krass anders, als wenn wir heute um Heilung beten. Wir brauchen ein demütiges Herz, dass Gott die Ehre bekommt, wenn dann die Wunder oder speziell auch Heilungen passieren. Und vielleicht schenkt Gott uns noch mehr davon, wenn wir dieses demütige Herz haben. Schenk es Gott. Wäre es den Jüngern um sich selbst gegangen, dann hätten sie doch eher gebetet, Herr, bewahre uns. Hilf, dass wir jetzt nicht nochmal wieder gefangen werden. Aber sie bitten eigentlich um das, was noch mehr Konfrontation bringt. Wie gesagt, und lass uns nochmal in Vers 30 schauen. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Fällt euch was auf? Petrus betet nicht, du hast durch mich diesen Mann geheilt. Nein, mach's wieder, ich will noch einen heilen. Nein, so betet er nicht, sondern sende du deine Kraft, wörtlich, indem du deine Hand ausstreckst, deine Hand. Jesus tut das Wunder und Jesus soll die Ehre bekommen. Auch das ist trivial, aber ich denke, ich muss mich und will euch wieder daran erinnern, dass wir es uns zu Herzen nehmen. Dass wir nicht Wunder wollen, um unseren Stolz oder unsere Sensationslust gestillt zu kriegen. Dass mein Name genannt wird. Nein, der Name Jesus soll genannt und gepriesen werden. Und wir haben die letzten zwei Nächte bei meiner Großtante in Dortmund übernachtet. Die ist fast 90 Jahre. Schon am ersten Abend saß ich da und wir haben mehrfach zusammen gebetet. Das ist echt eine Beterin vor dem Herrn, das ist unglaublich. Und die hat auch einige Wundergeschichten erzählt. Krasse Sache. Richtig cool. Aber die hat eine demütige, eine bescheidene Art, dass sie null sich ins Rampenlicht drückt. Deswegen nenne ich jetzt auch nicht ihren Namen. Ich sage nur, wie sie mit Nachnamen heißt. Quiring. Merkt ihr was? Im Ernst, ich merke, dass der Wunsch, beachtet zu werden, bei mir durchaus noch schrumpfen kann. Herr, werde du immer größer in mir, mach du dich größer und dass ich mich nicht größer machen muss. Wie Johannes der Täufer sagt, er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden. Und es ist eine normale menschliche Tendenz, dass wir beachtet werden wollen, dass wir beliebt sein wollen. Aber wenn wir emotional und geistlich wachsen, dann wird es uns immer wichtiger, dass Jesus beachtet wird und beliebt, geachtet und geliebt, geehrt und angebetet wird. Und je mehr wir dahin kommen, desto erfüllender werden auch unsere Gebetstreffen sein, wird unsere Zeit mit Gott und Zeit mit Menschen. Und mit diesem Herzen sind wir unterwegs. Und bei so einem Gebetstreffen, da wäre ich gern dabei. Vers 31. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Seid ihr dabei? Habt ihr das vor Augen? Der Ort, wo sie beten, bebt und wackelt. Da ist ein Erdbeben im Gange. Irgendwie wackelt das Haus, in dem sie sind. Wir wollen doch auch Apostelgeschichte, oder? Seid ihr dabei? Wie gesagt, wir beten gleich zusammen. Also, ich bin bereit. Ich meine, ist ja nicht unser Gemeindegebäude, was dann wackelt. Bei unserem, da wäre ich schon ein bisschen, Aber nein, ich meine, wir wissen ja nicht, wie heftig das gewackelt hat. Nein, im Ernst, es ist doch klasse, wenn wirklich was passiert. Wenn du was spürst, wenn Wände wackeln, bei Gottes Wirken. Aber darf ich daraus einen kleinen geistlichen Vergleich noch ziehen? Und so war ich mit Menschen unterwegs, die haben ganz krass Gottes Kraft erlebt. So wie diese Mauern. Die Mauern haben gewackelt, aber sie sind nicht verändert worden. Und ich habe Menschen erlebt, die haben Gottes Kraft erlebt, aber ihr Leben, ihre Lebensausrichtung, ihre Lebensperspektive ist nicht nachhaltig verändert worden. Ja, sie hatten eine Gänsehaut in der Situation, aber Alltag, Ausrichtung des Lebens hat sich nicht groß verändert. Liebe Leute, also ich verzichte dann lieber auf wackelnde Wände. Wie geht's euch? Das Äußere, das Sichtbare, das Spürbare ist nicht so wichtig. Vor allem wünsche ich mir, dass Menschen innerlich in der Tiefe und nachhaltig verändert werden durch Gott und seinen Geist. Seid ihr dabei? Habt ihr das auf dem Herzen? Sind wir da eine Einheit? Yes, das ist cool. Und vor allem wünschen wir uns eben, dass Leute verändert werden, so wie wir es in Vers 31 lesen. Sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie redeten mutig das Wort Gottes, Gottes Botschaft. Sie wurden nochmal mit dem Heiligen Geist erfüllt. Pfingsten, die Erfüllung war keine Einmalimpfung fürs Leben. Und Petrus wird uns mindestens 3 Situationen berichtet, wo er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Und wir dürfen und sollen uns immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen, Epheser 5,18. Und der Heilige Geist, der erfüllt normal nur Menschen, die offen dafür sind. Deshalb die Frage an uns, sind wir, bin ich offen für Gott, für seinen Geist, für sein Wirken? Dann erlebst du echte, prägende Zeit mit Gott, wenn du offen dafür bist. Und so geht es den Christen hier. Und das Ergebnis sehen wir am Ende von Vers 31. Sie sprechen mutig und offen von Gott. Sie bekommen den Mut, um den sie bitten. Und das finde ich klasse. Mut, um von Gott zu erzählen. Und das kennen wir hier, das erleben wir hier. Gibt es Teenager, die wollen auf die Straße gehen und fremden Menschen von Jesus erzählen. Da gibt es Leute, die haben ihr Berufsleben oder jahrelang den Kollegen nie was von Jesus erzählt. Und irgendwann kommt die Situation und der erzählt jemand zum ersten Mal von seinem Glauben von Jesus. Mich begeistert das. Ich finde das richtig stark. Und sicher ist da bei uns auch noch Luft nach oben, was Gott uns an Freiheit und Mut schenken kann. Und ehrlich, was würde passieren, wenn wir es mehr erzählen würden? Würde jemand ins Gesicht spucken? Eher unwahrscheinlich. Und es sagt ja keiner, dass du im Großraumbüro auf den Tisch klettern sollst und dann eine Predigt halten. Aber wenn dich nach dem Urlaub deine Kollegin fragt, was hast du im Urlaub gemacht? Ach ja, nix. Oder wie wär's, wenn du sagst, ja, klingt vielleicht komisch für dich zu hören, aber irgendwie habe ich gemeint, Gott hat zu mir gesprochen. Gott hat irgendwie in mein Leben gesprochen, anders als ich es erwartet hatte. Und das bewegt mich immer noch. Ich beschäftige mich gedanklich ganz viel damit. Oder beim Lesen der Bibel hat Gott zu mir gesprochen und mich ermutigt. Und wenn du mit ganz normalen Worten kurz davon erzählst, was Gott getan hat, vielleicht auch durch das Gebet, was wir gleich gemeinsam haben werden. Wirst du dafür eine Schelle kassieren? Mir scheint es wahrscheinlicher, dass die Kollegin vielleicht sagt, wow, das klingt interessant, da würde ich gern mehr von hören. Ist das nicht irgendwie komisch, dass wir manchmal diesen Gedanken haben, wie schwierig, wie schlimm das ist, Menschen von Jesus zu erzählen, statt die Freiheit zu haben, von dem zu reden, was uns wirklich in der Tiefe bewegt? Neulich hatte ich ein Gespräch mit einer Person, die hatte eine wirklich gruselige Lebensphilosophie und Vorstellung, esoterisch und sonst was, echt spooky. Leute haben die wildesten Theorien, die auch nur in dem Treibhaus einer westlich überbequemen Situation existieren können, wo nur sie dran glauben und haben die Freiheit, das rauszuposaunen wie nix. Da ist null historische Belege oder wissenschaftliche oder sinnvolle, nachvollziehbare Fakten drin, aber sie erzählen das. Wie viel mehr Grund haben wir, von dem zu erzählen, was sich über Jahrtausende in allen Kontinenten bewahrheitet hat, in allen möglichen verschiedenen Lebenssituationen, dass das ein tragfester Grund fürs Leben ist. Ganz natürlich erzählen, wo sich eine Situation davon ergibt. Und Vers 31 erinnert uns daran, auch das ist Gottes Wirken, Gottes Geschenk. Ein Geschenk Gottes, das er gibt, wenn Christen in Einheit beten. Sie haben es nicht krampfhaft aus sich rausdrücken müssen. War auch keiner da, der irgendwie so eine Moralpredigt gehalten hat, ihnen ein schlechtes Gewissen eingeredet hat. Das kann man wunderbar als Pastor. Wie vielen Leuten hast du von Jesus erzählt? Nein, das war es nicht. Aber wenn du spürst, dass in deinem Leben da noch Raum für mehr ist, dass das dran ist, wie wär's, wenn du Jesus darum bittest? Gib mir diesen Mut, diese Freude, diese Freiheit von dir weiterzuerzählen. Und dann schauen wir mal, was Gott in deinem Leben tun wird oder in meinem. Und Vers 32 geht weiter mit dem Thema Einheit. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Und diese Einheit, dass die in Vielfalt gelebt wurde, das schauen wir uns nächsten Sonntag an. Das wird richtig spannend, ich freue mich schon drauf. Aber heute sind wir beim Gemeindegebet. Und dieser Abschnitt, der hat mich ermutigt, der hat mich herausgefordert. Gottes Geist wirkt und das ist klasse. Denn Menschen beten natürlicherweise nicht selbstlos. Und Menschen bilden normalerweise keine Einheit, sondern eher Spannungen bauen sich auf. Aber durch Gottes Geist können wir Einheit erleben. Und natürlicherweise passieren auch keine Wunder, denn Wunder lassen sich ja nicht natürlich erklären, aber es ist keine Wunder. Deswegen, Gottes Geist wirkt Wunder. Er gibt Menschen den Mut, von ihm zu erzählen und er schenkt Einheit in seiner Gemeinde durch das Gemeindegebet. Wie genial, was Gottes Geist bewirken kann. Lass uns beten. Himmlischer Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist, danke, dass du wirkst, dass du lebst, dass du handelst. Und wir bitten dich darum, dass du auch in uns wirkst, was du wirken willst, dass du dein gutes Werk, was du angefangen hast, vollendest, wie du zugesagt hast. Bitte segne auch diese Tage, die wir hier gemeinsam haben, dass wir wachsen, um noch tiefer zu wachsen in ja, der Verbindung, der Gemeinschaft mit dir, Zeit mit dir und Zeit mit Menschen. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen.